Ich will was zum dem großen, inzwischen ja sehr populären Thema Klimawandel, Ursachen, Folgen, Konsequenzen, schon deswegen was sagen, weil es ein prominenter, symptomatischer und eben der aktuelle Fall für etwas ist, was eigentlich immerzu nach diesem Muster läuft, nämlich die Behandlung und Bewältigung von Umweltfragen unter den heutigen Gegebenheiten. Es ist eigentlich nur der letzte Fall in einer ganzen Kette von Umweltskandalen, von Umweltproblemen. Es ist inzwischen ja so gewöhnlich geworden, dass es vielleicht gerade deswegen mal nötig und nützlich ist, überhaupt das ganz und gar Unselbstverständliche mal vorzutragen. Vor allen Dingen will ich damit auch eine, wenn man so will, generelle Auffassung, die unterwegs ist, bekämpfen, die nämlich heißt, naja, immer spät, aber dann irgendwann gezwungenermaßen oder Gott sei Dank doch, wird sich um Umweltprobleme gekümmert und man kann nie sagen zufriedenstellend, aber wenigstens Gott sei Dank ein bisschen und vielleicht mit Druck dann noch viel mehr. Das alles halte ich für eine falsche Beurteilung, für völlig neben der Sache und will das dann auch begründen. Ich sage was zur Gliederung, damit klar ist, was ich ungefähr vortragen will. Ich will also nach einer kurzen Einleitung eigentlich als erstes was zur Sache sagen. Was ist das, eben Klimazerstörung und ihre Wirkungen, was sind die Ursachen davon? Und zweitens eigentlich unter dem Tenor, und was braucht es dann alles und welche Verwandlung nimmt diese Sache an, damit sie zu dem wird, was sie heute ist, zu dem großen, sogar auf Gipfeln verhandelten Politikum. Das ist als zweites Kapitel also die Verwandlung, die heißt, Klimawandel ist eine Kostenfrage. Das ist ein ganzes zweites Kapitelchen. Das dritte Kapitelchen ist eine Verwandlung, die heißt, das Klima ist eine Frage der internationalen Standortkonkurrenz. Ein vierter Punkt, eben eine vierte Verwandlung in dem Sinne dieses Themas ist, Klima als Frage der Energiepolitik. Und ein fünfter Punkt ist, das Klima ist eigentlich in verwandelter Form ein Gegenstand der, wenn man so will, Staatenkonkurrenz, der internationalen Diplomatie wird zur Souveränitätsfrage. Das mag jetzt vielleicht etwas nicht ganz einleuchtend klingen, wird sich aber über den Vortrag vielleicht dann doch erklären. Also nach jahrelangen Warnungen und Cassandra-Rufen von Wissenschaftlern heißt es ja, ist das Thema Klima endlich anerkannt als Problem und Herausforderung bei der Politik angekommen. Die hat den dringlichen Handlungsbedarf endlich erkannt, heißt es, haben sogar Klimagipfel, ist im letzten Jahr der EU und auf dem G8-Gipfel ist es verhandelt worden. Ein Ex-Vizepräsident Amerikas tritt als Vorkämpfer in Sachen Klima auf. Es ist ein regelrechter politischer Wettbewerb in Sachen Führung in der Frage der Bewältigung der Klimafrage statt. Und soweit und insofern ist allgemein und von der Öffentlichkeit dann auch durchaus lobend zur Kenntnis genommen, der Tenor, endlich ist dieses Problem, dass der Globus als Lebensgrundlage bedroht ist, mal politisch ja richtig angekommen, auf der Tagesordnung. Es geht so weit, dass der Kanzlerin Erfolg gewünscht wird, eben wenn sie sich zum Vorreiter der CO2-Absenkung macht, die Rettung globaler Umstände fällt da wirklich sehr schnell damit zusammen, dass es heißt, hoffentlich erreicht. Die deutsche Kanzlerin, eben im letzten Jahr war das laufend Thema, auf der Gipfeldiplomatie, dass dieses Thema behandelt wird, dass sie sich mit ihren Vorschlägen durchsetzt. Das ist eine Jahrhundertaufgabe und die Politik hat die zu bewältigen. Ich halte dieses Vertrauen, also diese Delegation an die Politik, für völlig unbegründet, schon nur ein, zwei Argumente vorneweg, bevor ich überhaupt dann eigentlich in die Sache einsteige. Es ist nämlich in diesem Fall wie immer, wenn die Politik aufgerufen wird, wenn es heißt, sie soll tätig werden, dann ist es wegen schon eingetretener Schäden. Es geht immer um Eindämmung, um Reparatur. Also wieso muss es eigentlich immer erst so weit kommen, wäre ja die allererste Frage, bis oder dass dann die Politik aufgerufen wird, sie soll etwas in den Griff kriegen, in den Griff nehmen und bewältigen. Also wieso ist eigentlich so klar und in diesen Behandlungsweisen der Gipfeldiplomatie, der deutschen Politik, des Klimas als politischer Affäre, wieso ist da eigentlich immer so klar, dass Politik bloß reagiert, wenn Schäden ein gewisses, unübersehbares Ausmaß angenommen haben? So viel ist also klar, wenn nach dem Staat gerufen wird, nach der Politik, die soll korrigierend eingreifen, dann hat jedenfalls das, was bis dahin stattgefunden hat, das, was diese Schäden hervorgebracht hat, und dann deswegen eben auch das, was dann passiert, garantiert nichts damit zu tun, dass da irgendeine Form von Planung, von man bedenkt vorher, welche Wirkungen da in die Welt kommen, stattgefunden hätte. Man kümmert sich um erwünschte und unerwünschte Wirkungen, sorgt eben dafür mit vernünftiger, sage ich mal, Steuerung, dass das, was man hinterher beklagt, erst gar nicht zustande kommt. Also wenn Staatseingriffe zum Thema werden, in diesem Maße, wenn Umwelt zum Thema wird, dann immer wegen negativer Folgen, die durchaus absehbar sind, absehbar gewesen sind, nicht berücksichtigt worden sind, also auch nicht als guter Grund gegolten haben, jedenfalls für irgendetwas, was bis dahin stattgefunden hat, was an gesellschaftlichem Treiben getrieben worden ist. Das ist offensichtlich ein Prinzip des gesellschaftlichen Verkehrs und auch des staatlichen Eingreifens. Insofern, und das gibt es ja dann auch als Klage, könnte man sagen, es ist eigentümlich, der Staat kommt immer sehr spät oder eigentlich zu spät. Es lohnt sich also deswegen schon, sich mal klarzumachen, was eigentlich Sache ist, wenn der drohende Klimawandel verhandelt wird. Also wie der zum Politikum wird. Dann kriegt nämlich die Sache einen ganz anderen Charakter und das soll eigentlich jetzt das Thema sein. Was braucht es eigentlich an Verwandlungsschritten bis dahin, dass am Ende eben sowas wie eine Gipfeldiplomatie stattfindet, der amerikanische Präsident sich hinstellt und sagt, er nimmt die Sache in die Hand, die deutsche Kanzlerin sagt, wir haben sie schon in die Hand genommen und die Öffentlichkeit sagt, endlich ist das Thema dort angekommen, wo es schon viel früher hingehört hätte. Also was ist die Sache? Die ist einerseits sehr einfach und wissenschaftlich festgestellt, das fällt ins Feld der Naturwissenschaft und ist insofern kein Gegenstand einer großen Rechterei oder Rechthaberei, schon gar nicht von meiner Seite, obwohl furchtbar viel ansonsten drum gerechtet worden ist. Da komme ich aber drauf, warum eigentlich. Also was hat die Wissenschaft festgestellt? Es gibt eine anthropogene, so heißt das dann, also vom Menschen bewirkte Erderwärmung. Der CO2-Ausstoß ist in ziemlich horrendem und feststellbarem Maß in den letzten 100 Jahren gestiegen, und zwar mit wachsender Rate, also in den letzten 30 Jahren vergleichsweise sehr viel mehr als in den Jahren davor. Und zwar signifikant so, dass ich die eben durch die Verbrennung fossiler Energieträger, durch Treibhausgase, das Klima aufgeheizt hat. Die Zahlen sind wurscht, das sind ungefähr 0,74 Grad in den letzten 100 Jahren und bis 2100 rechnen die Wissenschaftler hoch 1,5 bis 6,4 Grad plus. Das haben sie mit aller Wahrscheinlichkeit durchgerechnet und Szenarien entworfen. Das steht also soweit fest. Wurscht, dass diese Berechnungen alle mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen gehen, das fällt ins Feld der Naturwissenschaft. Das ist halt bei dieser Materie so. Die Wirkungen sind eigentlich bekannt, auch schon bemerklich und bekannt gemacht. Also nachhaltige Klimaveränderung. Jeder weiß, dass die Szenarien gehen bis dahin, da drohen die Polkappen, wenn nicht ganz abzuschmelzen, zumindest immer mal wieder aufzutauen. Das führt zu Trockenheit, Versteppung auf der einen Seite, Wüstenbildung, zu mehr Regen und Überschwemmung auf der anderen Seite. Kurz und gut, die Szenarien sind ja bekannt. Eigentlich ist da die Lebensgrundlage von ziemlich viel Erdbevölkerung entweder bedroht oder nachweislich dann durch solche Wirkungen zerstört. Mit den Konsequenzen Hungersnöte, Flüchtlinge, überschwemmte Länder und so weiter. Gut, das ist die Sache. Die Wissenschaft weiß und misst das eigentlich so, dass es wissenschaftlich erwiesen ist seit mindestens 30 Jahren. Es ist deswegen noch lange nicht seit 30 Jahren ein Thema geworden. Zunächst ist es behandelt worden mit alles unklar, nicht genau bewiesen. Also soll man auch nicht einschreiten, bevor es nicht genau bewiesen ist. Immerhin gilt da die eigentümliche Logik. Naja, man soll mal Vorsicht walten lassen. Nicht, wenn man es nicht genau weiß, dann wappnet man sich lieber vorsorglich gegen diese Wirkungen, sondern andersrum. Naja, wenn noch nichts klar ist, dann lässt man alles so, wie es ist und wartet mal, weil schließlich, da kommt ja schon das Argument, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, wir brauchen viel Energie und wenn da gar nichts nachgewiesen ist, dass das schädlich ist, dann bleibt es dabei. Jetzt ist also nach vielen Anläufen und Warnungen doch endlich anerkannt, ja, die Wissenschaft hat leider recht gehabt, das hätten wir auch schon vor 30 Jahren wissen können. Es ist ein Problem. Und schon widmet man sich den Gründen. Und da will ich kurz was zu den offiziell propagierten Gründen sagen, die ich für grundverkehrt halte. Der eine heißt, angegebene Grund, naja, das sind die Wirkungen der Industrialisierung und des Wachstums hier und anderswo. Und das klingt so selbstverständlich, unterstellt aber, wie wenn es einen quasi naturnotwendigen Zusammenhang gäbe zwischen mehr Güter und mehr Konsum, ist gleichbedeutend mit mehr Energieverbrauch, ist gleichbedeutend mit mehr Umweltzerstörung. Dabei ist klar, diesen Zusammenhang so als naturgegebenen, dem man quasi ohnmächtig gegenübersteht, wenn man wachsen will, dann muss man das auch in Kauf nehmen, gibt es ihn gar nicht. Im Gegenteil, die Wirkungen selber, die globale Klimaveränderung, ist ja schon ein Beweis dafür, wie verfügbar Natur gemacht worden ist, dass der Mensch Technologien beherrscht, dass die Gesellschaften heute mit Industrie, mit Technologie, mit der Anwendung von Naturwissenschaft rumwirtschaften, so dass sie lauter globale Wirkungen zustande bringen. Das hätte der Steinzeitmensch wirklich nicht gekonnt. Also ist alles das, was an Wirkungen auftritt, gar nicht einfach eine des Wachstums als solchen, sondern der in diesem Sinne angewandten Natur, der Naturbeherrschung, die eben in diesem Sinne verwendet wird. Und wenn so gewirtschaftet wird, dann ist auch klar, sind umgekehrt alle Mittel, es anders zu machen, Rücksichten zu nehmen, auf das Klima anders zu achten, mit Energie anders umzugehen, Energie anders zu gewinnen, entweder längst vorhanden oder entwickelbar und sie kommen ja jetzt auch alle zur Sprache. Es ist ja das Thema, natürlich gibt es Alternativen, also stellt sich dann die Frage, warum erst jetzt, aber erstmal wollte ich das als Einwand bringen gegen diese Sprachregelung, naja, das Wachstum und die Industrialisierung und die Industrie, das ist ja klar, da wird halt furchtbar viel Energie verfeuert und das hat halt diese Wirkungen. Das ist kein naturnotwendiger, zwangsläufiger Zusammenhang. Der zweite angegebene Grund, naja, der stützt sich eigentlich an das, was die Wissenschaft sagt, anthropogene Erderwärmung. Und nimmt das anthropogen wie eine Auskunft, naja, das ist der Mensch. Das mag in der Naturwissenschaft angehen, weil die über das Verhältnis, über die Wirkungen auf die Natur redet. Wenn man aber sagt, naja, das liegt am Menschen, dann vergisst man dabei, wenn man es als Grund angeht, der eben nicht in die wissenschaftliche Feststellung der Wirkungen geht, sondern auf die Weise, wie da gewirtschaftet wird, dann ist anthropogen, also der Mensch ist halt schuld, eine riesengroße Ideologie, die eben von allen Unterschieden absieht, die ja beim Wirtschaften, beim Energieverbrauchen und überhaupt beim gesellschaftlichen Getriebe unterwegs sind. Nämlich erstens die Unterscheidung, die ja jeder kennt in, naja, wer sind denn die, die überhaupt Energie produzieren? Welchen Unterschied gibt es denn zwischen denen, die wirklich die Wirtschaft, die sich Objekte der Wirtschaft sind, zwischen denen, die arbeiten? Es werden aber auch die Unterschiede eingeebnet zwischen Entwicklungsländern, die, was weiß ich, wo aus Armutsgründen furchtbar viel Holz verbrannt wird und Industrienationen. Es wird nicht unterschieden zwischen Holzwirtschaft, die ganze Urwälder abholzt aus Profitgründen und anderen Weisen sich und anderen Bedürfnissen, die eben auf Zerstörung von Wäldern gehen und so weiter und so weiter. Plötzlich werden, wenn überhaupt ein Unterschied gemacht wird, einerseits die Völker, also Staatensubjekte, unterschiedslos für verantwortlich erklärt, nationale Schuldenkollektive sozusagen gegeneinander gestellt und dann gefragt, wer davon produziert da am meisten, wer ist der größte Umweltsünder. Also das ist eine Abstraktion, also ein Absehen von den eigentlich gültigen, handelnden Subjekten und eine Gleichmacherei, die eben am Ende dabei landet, naja, das sind wir alle oder das sind die Völker im unterschiedlichen Maße. Ich will nur noch einen dritten Grund kurz anführen, der immer genannt wird. Es ist einfach die Generalerklärung, die heißt am Ende immer, naja, das liegt an der Unvernunft und an der Kurzsichtigkeit. So ist halt der Mensch. Das lebt eigentlich bloß von der Vorstellung, das müsste doch jeder einsehen, dass das nicht gut gehen kann, dass das nicht in Ordnung ist. Da weigert man sich eigentlich, die für die unterschiedlichen Beteiligten, wenn man so will, wirklich waltenden guten Gründe zur Kenntnis zu nehmen und misst einfach an einer Vorstellung, die man selber hat, davon, das müsste sich doch vermeiden lassen, statt die Frage ernstlich zu beantworten, woran liegt es denn dann? Wo sind denn die Gründe dafür, für diese Kurzsichtigkeit, für diese Unvernunft? Und siehe da, es ist ja dann auch umgekehrt wieder gar kein Geheimnis, dass es schon einen generellen, einen gültigen, einen in Anführungszeichen guten, das heißt gültig gemachten Systemgrund gibt, für diese Wirkungen, und das ist die anerkannte, die gültige ökonomische Rechenweise. Das liegt am Charakter des Reichtums, an der Art seiner Produktion, in die diese Rücksichtslosigkeit gegen Umweltwirkungen eingeschlossen ist. Will ich nur ein paar kurze Bemerkungen dazu machen.